Hi, wir sind's, Rebecca Piron und Christian Erhardt. Bevor wir mit der neuen Ausgabe der ungewöhnlichsten Fraktionsgemeinschaft Deutschlands loslegen, hier noch ein heißer Tipp.
Am 13. und 14. Juni ist es soweit. Das Forum Kommunal 2024 findet in Augsburg statt. Vorträge, Workshops, Netzwerken, ein gemeinsames Dinner und viele, viele Überraschungen warten auf Sie.
Die wichtigsten Themen auf dem Forum Kommunal, wie zum Beispiel heben wir das Potenzial im ländlichen Raum.
Was halten wir dem Fachkräftemangel entgegen und wie können Kommunen als Arbeitgeber attraktiver werden?
Und natürlich die Rolle der Digitalisierung in unseren Rathäusern. Von Kosteneinsparungen bis zur Effizienzsteigerung, von besseren Bürgerservices bis hin zu innovativen Lösungen.
Jetzt anmelden für das Forum Kommunal unter www.forum-kommunal.de.
Gemeinsam gestalten wir Deutschland. Gestalten Sie mit. Wir freuen uns auf Sie am 13. und 14. Juni in Augsburg.
Mit Christian Erhardt.
Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ja, wie begeistere ich junge Menschen für Kommunalpolitik? Das ist diesmal die Überschrift. Ich gebe Ihnen gleich mal so ein paar Hinweise. Also Jugendliche ernst nehmen, auf den richtigen Kanälen ansprechen, aber kein buntes, flüchtiges Effekt erhaschen. Das sind so ein paar Tipps, die mir Lukas Lambi gegeben hat. Der ist Mitbegründer des gemeinnützigen Unternehmens Plurapolit. Ich hatte Ihnen das beim vergangenen Podcast schon kurz erklärt. Ein Portal, das junge Menschen über politische Zusammenhänge informiert, sich vor allem aber mit ihnen auch austauscht. Und dadurch ist er sehr, sehr nah auch an anderen jungen Menschen dran. Und ich habe mit Lukas Lambi deswegen über Möglichkeiten gesprochen, Jugendliche zum einen für Politik überhaupt zu erreichen, aber auch über so Dinge wie Sinn und Unsinn von Jugendbeiräten und über ganz konkrete Möglichkeiten, junge Menschen in das Gemeindeleben einzubinden, damit das Ganze eben am Ende kein Scheinprozess wird. Ein spannendes Gespräch, wie ich finde, per Zoom geführt. Hören Sie selbst.
Der Kommunalpodcast wird präsentiert von Clever Shuttle, dem Partner für emissionsfreie On-Demand-Mobilität in Ihrer Kommune.
Plurapolit, ein Thema, neun Meinungen, eine Stimme, so steht es oben drüber, ein gemeinnütziges Unternehmen, gemacht von jungen Menschen zwischen 18 und 25 Jahren. Einer davon ist Lukas Lambi, er ist jetzt mir zugeschaltet. Herr Lambi, was ist Plurapolit und warum macht ihr dieses Projekt eigentlich?
Ja, also vielen Dank, dass ich hier unser Projekt nochmal besser vorstellen kann. Plurapolit ist eigentlich, wie Sie gerade schon eingeleitet haben, ein Angebot von jungen Menschen für junge Menschen, um eigentlich wieder den Zugang zu einer pluralen politischen Bildung gerade jungen Menschen möglich zu machen. Wir haben das Ganze gegründet aus dem eigenen Gefühl heraus, einer gewissen Unzufriedenheit, dass wir mit aktuellen Angeboten der politischen Bildung und politischen Information, vor allen Dingen im Netz, über soziale Netzwerke, nicht so zufrieden waren, gerade eigentlich was auch die breite Meinungsvielfalt anbelangt. Und deswegen bieten wir bei Plurapolit eigentlich Politik in kurzen Sprachnotizen an. Das heißt, wir stellen verschiedene Diskussionsfragen, die wir von Politikerinnen und Expertinnen in einer kurzen Sprachnotiz von maximal 2 Minuten beantworten lassen. Und haben eigentlich bei jeder Frage immer alle Meinungen oder beziehungsweise Vertreterinnen aus allen Fraktionen aus dem Bundestag dabei. Deswegen haben wir dort darüber schon mal 6 Stimmen und darüber hinaus nochmal 3 weitere Expertinnen aus der Zivilgesellschaft, die nochmal einen etwas anderen Einblick verschaffen. Somit insgesamt 1 Frage, 9 Meinungen und die eigene Stimme der Userin, die auch selbst mitdiskutieren können.
Die Themen, das haben Sie schon angesprochen, sind tatsächlich sehr politisch. Wenn ich mir sonst so Jugendportale anschaue, ich war heute Morgen mal auf einem, da ist die Überschrift 10 Gründe, warum jeder Weiße Mitschuld an Rassismus hat. Oder, steht auch heute, Stammbaumdebatte, warum ist man denn jetzt deutsch? Oder, warum unser Asylrecht junge Menschen an der Integration hindert? Ich sag mal so, politisch wirkt das teilweise recht einseitig, inhaltlich wirkt das stark nach Filterblase, bei euch das krasse Gegenteil, auch damals 2 Überschriften, die deutsche Ratspräsidentschaft oder sollte Deutschland seine Russlandpolitik grundlegend ändern. Ja, aber kann ich denn junge Menschen mit solchen Themen wirklich hinterm Ofen hervorlocken oder muss ich doch genau dieses Bunte machen?
Also es bedarf wahrscheinlich einer Mischung in gewisser Art und Weise. Es gibt sicherlich nach wie vor ein gewisses Interesse ab und an eher gesellschaftlichen Fragen, die dann aber sehr leicht eben an den sachlichen Themen vorbeigehen können. Und unser Ansatz ist ja durchaus ein inhaltlicher, dass wir sagen, wir wollen ein Angebot sein, wo man sich bilden kann, wo man sich zu gewissen Themen politisch bilden kann und wo man nicht danach rausgeht und das Gefühl hat, okay, ich habe jetzt nur vielleicht eine sehr, sehr eingegrenzte Meinung gehört, sondern habe wirklich eine vielfältige Meinung zu Themen, die auch tatsächlich für alle dann in dem Sinne und für das politische Spektrum insgesamt relevant sind. Und ich kann vielleicht aus einer Erfahrung, die wir selbst gemacht haben, als wir Plurapolit im Schulunterricht vorgestellt haben, in verschiedenen Schulen in Hamburg erzählen. Da war zu unserer großen Überraschung eines der Themen, die am interessantesten für die Schülerinnen war, ob in Hamburg jetzt eine Stadtbahn gebaut werden soll oder nicht. Was also tatsächlich sehr nah an der Realität der Schüler und Schülerinnen dran war und wo es vielleicht gar nicht mal zwingend von größerem Interesse war, ob wir jetzt über ein Verbot von Kurzstreckenflügen sprechen, was wir auch als Diskussion abgebildet haben. Aber das heißt, man muss teilweise, glaube ich, sehr nah an der Realität der Zielgruppe bleiben und zum anderen aber natürlich auch größere Diskussionen aufgreifen, die dann vielleicht auf einer Metaebene nach wie vor trotzdem interessant sind.
Damit sind wir ja ganz klar auch bei unseren Kommunen. Auch die machen sich natürlich Gedanken. Unsere Bürgermeister sagen schon häufig, Mensch, wir erreichen junge Menschen vielleicht nicht ganz so, wie wir das häufig wollen. Ich lese jetzt daraus bei Ihnen, bunter werden, schriller werden, ist es eher nicht. Weitermachen wie bisher, aber auch nicht. Jetzt bin ich gespannt auf die ultimativen Tipps.
Genau. Also natürlich können auch die Tipps, die ich jetzt gebe, wir sind mit neuen Formaten auch am Ausprobieren und experimentieren, aber was wir eben als Lösung sehen oder als Teil der Lösung, ist, dass man junge Leute dort abholen muss, wo sie sind. Und junge Leute sind leider nicht mehr vor den Zeitungen, sage ich jetzt mal, kaufen sich wenig dann regionale Zeitungen, die leider ohnehin auch ihre eigenen wirtschaftlichen Probleme haben, sondern man muss sie vor allen Dingen auf digitalen Wege abholen. Das haben wir jetzt auch in der Corona-Zeit natürlich gesehen. Erst vor kurzem kam ja eine Studie darüber raus, dass wie stark die Nutzungszahlen gestiegen sind, und man muss sie vor allen Dingen dann auch in den sozialen Netzwerken abholen. Also wir machen sehr viel Arbeit auch auf Instagram, wo wir auch vermehrt gute Angebote sehen von Politikerinnen selbst, auch von Kommunalpolitikerinnen, die dort selbst versuchen, ihre Politik zu erklären. Und dort muss man eigentlich die jungen Leute abholen und dann eventuell gucken, ob man sie von Instagram beispielsweise oder aber auch von Facebook auf das eigene Angebot aufmerksam machen kann, was möglichst aber auch digital sein sollte und vor allen Dingen auch mobil nutzbar. Also fast alle, also eine überwiegende Mehrheit unserer Zielgruppe der jungen Menschen nutzt unser Angebot auf dem Handy. Das heißt, wenn man sich eine Website anguckt von, sagen wir, einer Kommune oder von einer Stadt, und da wird alles breit und schön erklärt und es ist so, dass es auf einem Desktop gut aussieht, dann hilft das dem 16- oder 17-Jährigen wenig, wenn er versucht, in seiner Pause oder im Bus sich zu einem bestimmten Thema auf dem Handy zu informieren. Das heißt, das muss man eigentlich auch immer im Kopf haben. Wo sind die Leute, die wir erreichen wollen? Was nutzen sie ohnehin schon? Und wo kann man Anknüpfungspunkte schaffen?
Da ist vielleicht sogar schon, sind vielleicht die Kommunen schon relativ weit. Wir erleben das bei unserem eigenen Angebot kommunal.de, dass auch wir übrigens 60% unserer Nutzer über mobile Anwendungen tatsächlich erreichen. Einzige Ausnahme donnerstags, wenn wir Newsletter rausschicken, dann dreht sich das interessanterweise. Aber das nur so als kleine Randnotiz. Jetzt ist es das eine, überhaupt Menschen oder junge Menschen für Themen zu erreichen. Am Ende wünscht sich insbesondere natürlich jede Partei auch irgendwie, dass da dann auch mal jemand in den Gemeinderat geht und vielleicht mal eine junge Stimme im Gemeinderat ist. Habe ich da überhaupt eine Chance oder ist das so weit weg, weil Sie sprachen davon, naja, Sie lesen nicht nur das, sondern die Formate, wie das stattfindet, so eine, ja doch, Präsenzsitzung, die häufig relativ langweilig ist, die auch selbst im Livestream meistens nicht sehr spannend anzuschauen ist. Ich bin selbst Gemeinderat, ich schaue mir das ungern an, wenn ich ehrlich bin. Kann ich junge Menschen für einen Gemeinderat überhaupt gewinnen oder ist das etwas, wo Sie sagen, nein, also unter 30-Jähriger macht das sowieso in den allerseltensten Fällen?
Das glaube ich nicht, dass das unmöglich ist. Also auch wir eben, als wir uns auf der Suche begeben haben bei dem Thema, was wir jetzt vor kurzem eben thematisiert haben, Gewalt gegen Kommunalpolitikerinnen, haben wir uns auch auf die Suche begeben nach jungen Kommunalpolitikerinnen, die da ihre eigenen Erfahrungen leider machen mussten. Und man findet schon einige, und ich glaube, der große Hebel, der da eigentlich ist, ist, dass man zum einen Politik wieder interessant machen muss, indem man einen anderen Ansatz wählt, indem man tatsächlich politische Inhalte und Themen erklärt und diese jungen Menschen auch wahrnimmt und die Stimme auch ernst nimmt, weil nur wenn man tatsächlich ernst genommen wird und wenn man das Gefühl hat, darüber, dass ich mich einbringe, kann ich tatsächlich etwas verändern, ermöglicht man überhaupt bei den Leuten tatsächlich, dass sich ein Interesse darüber hinaus entwickelt, sich dann tatsächlich selber einzubringen. Und zum anderen brauchen wir dann auch eben diese Beispiele, brauchen wir sicherlich das Gefühl und junge Leute, die in die Politik gehen und das dann auch zeigen und dass wir dann positive Rollenbeispiele haben, an denen man sich das dann quasi festmachen kann und an dem man sehen kann, das funktioniert, da kann jemand etwas bewegen. Insofern sind das, glaube ich, zwei gesellschaftliche Wege, die sicherlich ja Zeit brauchen, aber wo man früh ansetzen muss, indem man junge Leute ernst nimmt und auch früh ins Boot holt.
Dieses Ernstnehmen finde ich ganz spannend. Es gibt in vielen Kommunen diesen Versuch, zum Beispiel Jugendbeiräte zu bilden, die dann natürlich nicht im Gemeindeparlament oder vielleicht noch mitdiskutieren, aber in keinem Fall aber entscheiden dürfen. Ist das aus Ihrer Sicht eher so Katzentisch oder Spielwiese für junge Menschen oder wirklich ein geeignetes Mittel, wo sie sich auch ernst genommen fühlen?
Ja, also wenn man es positiv sehen möchte, dann kann man sagen, das ist vielleicht ein erster Schritt. Ich glaube, mit dem Katzentisch und Spielwiese haben Sie es auch ganz gut gerade angesprochen, dass nur dann tatsächlich, also man wird nur dann tatsächlich ernst genommen, wenn man auch die Möglichkeit hat, selbst Entscheidungen zu treffen und einen gewissen Spielrahmen zu haben. Wenn man immer nur seine eigene Meinung äußern darf und vielleicht in der Diskussion mitreden darf, aber dann, wenn die wirklichen Entscheidungen getroffen werden, komplett außen vor gelassen wird, dann kann sich auch Frustration entwickeln, die wir vielleicht auch jetzt auf größerem Rahmen dann bei einigen Leuten sehen, die in der Klimabewegung aktiv sind. Wenn man die ganze Zeit auf die Straße geht und für etwas protestiert und man hat das Gefühl, okay, die Medien berichten darüber, aber im Endeffekt passiert sehr wenig, dann können wir vielleicht auch, haben wir auch leider, laufen wir die Gefahr, dass wir eine negative Entwicklung da eventuell haben, dass man dann irgendwann der Politik den Rücken kehrt, wenn man das Gefühl hat, ich kann zwar mitreden, aber so wirklich hört mir kaum einer zu und so richtig kann ich auch keine Entscheidung treffen. Deswegen, das geht auch darüber hinaus, dass man beispielsweise bei Projekten, da hatten wir aus eigener Erfahrung mit einigen Stiftungen geredet, wo wir aber auch das Gefühl hatten, da gab es gute Entwicklungen, dass wenn tatsächlich ein Jugendbeirat existiert und aufgebaut wird, dass die auch entsprechend eine finanzielle Kompensation erhalten, wie man das auch mit Mitte 20 oder Mitte 30-Jährigen machen würde. Nur weil jemand 18 ist und da seine Zeit einbringt, heißt das nicht, dass man sagen kann, der oder diejenige soll nichts entscheiden und die haben ja sowieso Zeit, insofern müssen wir denen jetzt auch kein Geld dafür geben. Sondern man sollte sie für voll und ernst nehmen. Nur dann kann das wirklich einen positiven Effekt haben.
Ernst nehmen ist, glaube ich, wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Ich möchte noch eine Frage an Sie weitergeben. Wir hatten vorher bei Facebook auch kurz gepostet, dass wir mit Ihnen schreiben. Da hatte jemand gefragt, da geht es um dieses ganze Thema Jugendzentren. Der sagt, die werden halt auch nicht angenommen. Und ich kenne das selber. Ja, man hat das. Die sind häufig nicht sonderlich voll. Und am Ende treffen sich Jugendliche abends dann doch lieber vom Supermarkt im Park oder wie auch immer. Er stellt dahinter die Frage, kann ich Jugendlichen überhaupt Räume geben? Kann Politik so etwas überhaupt vorgeben? Oder sucht sich Jugend nicht seinen, ja, ich sag mal, eigenen Weg? Was kann Stadtgesellschaft ein Stück weit vielleicht tun, um Jugendliche bei sich zu integrieren oder ihnen eben auch Freiräume zu geben?
Also natürlich ist es attraktiv, oder sagen wir mal so, dass Jugend sich ihren eigenen Weg sucht, ist im Endeffekt natürlich das, wo wir hinwollen, dass man nicht immer einen klaren Rahmen vorgeben muss. Und deswegen müssen bei diesen Konzepten, das glaube ich, das auch immer so durchdacht sein, dass es nicht so ist, dass da jede Woche jemanden gibt, der da irgendwie einen Bericht zu etwas schreibt und dass es einen klaren, vorgegebenen Rahmen gibt, Aber natürlich sind diese Jugendzentren sehr wichtig und da gibt es, also ich kenne persönlich einige ganz gute Beispiele, bei denen man den Jugendlichen einfach selbst relativ viel Freiraum gibt und denen vielleicht eben dann auch eine finanzielle Gestaltungsmöglichkeit gibt, zu sagen, die Themen, die sie interessieren, dazu lädt man, versucht man dann interessante Leute einzuladen, die dann wiederum mehr Jugendliche ziehen und wo man sagt, man probiert beispielsweise, man stellt ein DJ-Set hin und dann sollen sich Jugendliche daran ausprobieren und gibt denen dort den Freiraum. Genau, also ich glaube, es muss eine Mischung von beiden sein. Man kann sicherlich einen sinnvollen Rahmen setzen, um das Ganze überhaupt erst zu ermöglichen. Wenn man das Ganze aber zu eng schnürt, dann hat man das Gefühl, da wird einem von oben etwas aufgesetzt und gesagt, hier bitte engagiert euch, damit wir danach schöne Bilder machen können und das schön aussieht. Und genau, das nimmt dann natürlich den Spaß und die eigene Möglichkeit, sich da einzubringen.
Ja, vorhin selber schon das Stichwort Corona mal kurz genannt und dann eben auch so dieses ernst genommen werden. Wie blicken Sie darauf? Hat Corona nachhaltig die Politisierung von jungen Menschen verändert? Liegt da eine Chance oder haben sich jetzt womöglich eher sogar welche abgewandt, die sagen, Mensch, da gab es ja schon wieder Zwänge, Versammlungsverbote, welche Wirkung hat das auf junge Menschen aus Ihrer Sicht?
Schwierige Frage, ist eine große Frage. Ich glaube, dass die Zwänge an sich im großen Teil der jungen Bevölkerung eigentlich ganz, ganz gut verstanden werden. Was ich ganz interessant fand, war die Diskussion rund und die auch noch lange nicht vorbei sind, rund um die Schulzeit während Corona. Also wie wollen wir tatsächlich unsere Schulen weiterführen? Wie soll das Bildungssystem unter diesen Bedingungen weitergeführt werden? Die vor allen Dingen dann auch rund um die Frage, also Präsenzunterricht, aber auch der Prüfung ging, wo aus unseren Erfahrungen als wir haben auch dazu eine Diskussionsfrage gemacht und Beiträge von Lehrerinnen, von Schülerinnen und von Bildungspolitikerinnen eingeholt, wo auch viele Schülerinnen wieder das Gefühl hatten, es wird über ihre Köpfe hinweg entschieden. Also es gab viele Schülerinnen, die sich da aktiv eingebracht haben, die Forderungen gestellt haben, und wo es dann leider wieder häufig nur einen Scheinprozess gab, wo man sich das angehört hat, aber in den Entscheidungsprozessen dann wenig darauf eingegangen ist. Und ich glaube, genau in solchen Situationen ist es doch wichtig zu sagen, hey, das ist eine Ausnahmesituation, wir holen die Schülerinnen mit ins Boot, wir lassen sie teilweise mitentscheiden, wir geben ihnen Gestaltungsfreiräume. Und ich glaube, es kann auch eine Möglichkeit sein. Also gerade in diesem digitalen Bildungsbereich wird sich ja jetzt einiges tun, dass man da auch Schülerinnen die Möglichkeit gibt, vielleicht gestalten, vielleicht lässt man als Lehrer oder Lehrerin mal ein paar Schülerinnen eine Stunde gestalten, weil die sich ja auch sehr gut häufig dann mit einigen digitalen Möglichkeiten auskennen. Insofern kann das durchaus auch eine Chance sein.
Guter Hinweis, weil ich habe dasselbe bei meinem Sohn erlebt. Digitaler Unterricht hieß dann, ich schicke euch mal per E-Mail einen PDF. Das fand ich sehr digital. Okay.
Das soll es nicht sein und deswegen kommt Pluralpolit auch im Politikunterricht zum Einsatz. Deswegen können wir da an der Stelle auch nur das empfehlen, alternative Möglichkeiten zu einem PDF zu suchen.
Wunderbar. Werfen wir noch den Blick nach vorn. Pluralpolit ist noch ein recht junges Projekt. Wenn Sie mal spinnen dürfen, Geld spielt keine Rolle in 2 Jahren. Was wäre eine Vision? Wie wollen Sie dann agieren? Was wäre so ein Wunschformat aus völlig unabhängig von Geld, um Jugendliche wirklich zu begeistern?
Ja, also eine Wunschvision wären eigentlich zwei Standbeine. Zum einen haben wir ja gerade über den Bildungsbereich gesprochen. Ich glaube, das ist, also die Schule ist ein Ort, an dem man relativ früh ansetzen kann, um Politik zu erklären, um junge Menschen auch politisch zu erreichen. Deswegen würden wir da sehr gerne unser Angebot erweitern. Da arbeiten wir gerade auch aktuell dran. Deswegen ein Teil der Wunschvision wäre, dass Pluralpolit tatsächlich in 2 Jahren sehr breit bundesweit im Politikunterricht zum Einsatz kommt. Und zum anderen wäre die Wunschvision, dass wir in 2 Jahren nicht nur konstant Inhalte bereitstellen können, sondern auch eine sehr breite Community haben, die sich selbst aktiv einbringt. Weil das ist einer der großen Punkte, die ich bei vielen oder die wir bei vielen Plattformen sehen, ist, dass es tatsächlich schwierig ist, eine Community aufzubauen, die sich aktiv einbringt, die auch aktiv ihre eigenen Inhalte kuratiert, sodass man nicht selber entscheiden muss, was für ein Thema wollen wir jetzt setzen, was für ein Thema wollen wir bespielen, sondern dass das tatsächlich die Leute selbst entscheiden und sagen, das wollen wir hören, dazu wollen wir etwas machen. In die Richtung wollen wir das Ganze öffnen.
Ja, ganz herzlichen Dank, Lukas Lambi. Also Schüler mit ins Boot holen, jungen Menschen Entscheidungsfreiräume geben, digitale Einbindung in das Stadtleben, Schüler und Jugendliche selbst gestalten lassen. Mal ganz ehrlich, das machen wir an vielen Stellen schon. Wir können es aber ganz häufig auch noch viel besser machen. Ich hoffe, es hat Ihnen auch wieder ein paar Anregungen gegeben. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ihr Christian Erhardt.
Von uns noch ein Hinweis in eigener Sache.
Merken Sie sich unbedingt den 28. und 29. August vor.
Da startet nämlich das Messeevent des Jahres in den Weser-Ems-Hallen in Oldenburg.
Mehr als 100 Aussteller warten mit innovativen und praktischen Lösungen für Kommunen auf Sie.
Ob internationaler Konzern oder kleines Startup, visionäre Ideen und ihre Macher in den Weser-Ems-Hallen in Oldenburg.
Jetzt kostenfrei anmelden und dabei sein www.messe-kommunal.de.
Die Messe Kommunal am 28. und 29. August in Oldenburg. Wir sehen uns.